schön aufs Brot. Schmeckt sehr lecker. Wer heute eine Packung abnimmt, nein, Spaß. Das ist, glaube ich, das falsche Skript gewesen. Das war nicht der Werbespot. Philadelphia. Heute soll es um Philadelphia gehen. Aber nicht um den Frischkäse. Auch wenn das jetzt der ein oder andere gehofft hat. Der Hunger muss warten. Heute ist Philadelphia an der Reihe, auch nicht die gleichnamige Stadt in den USA, sondern Philadelphia, eine Gemeinde in Kleinasien, in der Antike. Und die Stadt Philadelphia in der Antike liegt in der heutigen Türkei und heißt Alaschir. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Also man kann da hinreisen und die Stadt entdecken. Die gibt's noch heute, nur unter einem anderen Namen. Und in der Offenbarung sehen wir dort einen Brief an diese Gemeinde. Von Johannes verfasst, empfangen von Jesus. Und dieser Brief ist voll mit Lob eigentlich. Es ist ein Brief, der nur so von Lob erfüllt ist. Jeder Pastor wünscht sich so eine Gemeinde. Pia Desideria, unerfüllte Wünsche. Aber das ist ein Brief voll Lob. Man wünscht sich doch, dass Gott so viel zu loben hat an der Gemeinde. Jesus lobt die Gemeinde in Philadelphia, dass sie sein Wort gehalten haben, an ihm festgehalten haben. Dafür wird er sie zu einer offenen Tür führen und Verheißung, dass er sie vor der Stunde der Prüfung bewahren wird. Wir müssen so verwurzelt und geerdet sein im Wort Gottes und sicher stehen wie ein Baum, verwurzelt mit tief unseren Wurzeln, verwurzelt im Wort Gottes, dass wenn Winde der Anfeindung und Verfolgung aufkommen, wir sicher stehen in unserem Leben. Und im Glauben. Ich möchte einsteigen in die Schriftlesung. Wir machen das jetzt heute, glaube ich, mal ein bisschen peu à peu. Ja. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand schließen kann, und der zuschließt, so dass niemand öffnen kann. Lass dir sagen. So beginnt der Brief. Ich habe vorhin gesagt, Johannes hat den Brief geschrieben, aber es wird eindeutig, es war nicht Johannes, der den Brief geschrieben hat, sondern er hat ihn einzig und allein übermittelt, wie ein Briefträger. Jesus offenbart sich hier, gleich zu Beginn, offenbart sich Jesus als der, der die Schlüssel Davids hat. Jesus ist Davids Nachkomme. Ich möchte da trotzdem noch mal kurz drauf eingehen. Ist Jesus wirklich Davids Nachkomme? Wenn wir in den Stammbaum im Matthäusevangelium, ganz zu Beginn im Matthäusevangelium hineinschauen, endet der Stammbaum bei Josef. Aber Jesus war ja eine jungfräuliche Empfängnis. So, tatsächlich ist es immer wieder ein Thema, wo Leute ins Fragen kommen. Ist jetzt Jesus wirklich der Nachkomme Davids? Er hat ja göttlichen Ursprung, göttliche Vorfahren. Und tatsächlich, ich sage ja, Jesus ist Davids Nachkomme, weil auch ein Adoptivkind das eigene Kind ist. Und immer wieder neu wird deutlich, die Leute haben gemerkt, Jesus ist Josefs Sohn. Ist es nicht der? Josefs Sohn, hat man in Nazareth gesagt und ihn nicht ernst genommen. Jesus ist Davids Nachkomme. Spannend ist, wie es hier steht. Jesus, der den Schlüssel hat. Den Schlüssel für das Himmelreich. Und niemand kommt hinein, außer durch ihn. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn nur Jesus kann auf- und zuschließen. Er ist der, der die Macht hat über den Himmel. Und an ihm kommt niemand vorbei. Christus hat unbegrenzte Herrschaft über die künftige Welt, über den Himmel. Er allein verwaltet Gnade und Gericht. Er entscheidet unwiderruflich darüber, ob jemand Zugang enthält zum Himmel und zum Heil und zur Rettung der Endzeit oder von ihm ausgeschlossen wird. So formuliert es ein Theologe. Jesus hat die Macht. Dann ist natürlich die Frage, an was halte ich mich fest? Wenn Jesus die Macht hat, dann brauchen wir keine 5 Wege, um zu Jesus zu kommen. Es reicht der eine, denn allein Jesus hat die Macht. Und wer zum himmlischen Vater eingehen will, kommt nicht an Jesus vorbei. Wir müssen unser Vertrauen auf ihn setzen. Wir müssen uns an Jesus festklammern. Und wenn Jesus die Macht hat, den Himmel aufzuschließen und zu öffnen, kann ihn auch niemand uns wieder wegnehmen. Wer fest auf Jesus vertraut, sich an ihm festhält, kann sicher sein, niemand kann ihn rausschubsen und sagen, nee, du kommst nicht rein. Da kommt eine Gewissheit durch. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der kann gewiss sein, dass nichts ihn scheiden kann, nichts ihn trennen kann von Gott. Nur allein Jesus hat die Macht. Kein Teufel, keine anderen Menschen, niemand kann uns trennen von Gott. Ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich nach zu meinem Namen bekannt. So lobt Gott die Gemeinde. Die Gemeinde ist klein in Philadelphia. Sie hat wenig Kraft. Das kann vieles bedeuten. Das kann sein, dass die Gemeinde wenige Mitglieder hatte. Dass die Gemeinde wenige finanzielle Mittel hatte. Sie war klein in ihrer Kraft. Aber dadurch, dass sie klein war, war sie treu. Und da liegt der entscheidende Unterschied. Nirgends im Neuen Testament wird geschrieben, du musst eine große Kirche sein, Megachurch. Du musst so und so viele Mitglieder haben, um eine gute Kirche zu sein, eine richtige Kirche zu sein. Es liegt der Unterschied in der Treue. Wie treu die Gemeinde ist. Ist sie über dem vielleicht wenigen, das Gott sie gestellt hat, treu? Oder ist sie groß und tut vieles, was sie nicht soll? Tatsächlich ist es immer wieder spannend, dass große Gemeinden oft ins Wanken geraten. Oft, gerade in Zeiten der Verfolgung und Zeiten der Anfeindung ins Wanken geraten, wo große Organisationen, große viele Kirchen, wo auch sich viele Gemeinden drunter stehen, ist die Fülle oft das, wo die Gemeinden schier zerreißt. Und kleinere Gemeinden erweisen sich oft treuer. Aber natürlich kann auch eine große Gemeinde treu sein. Aber ich finde es spannend. Qualität wird nicht an Quantität festgemacht. Und wie formuliert Jesus Philadelphias Treue? Sie haben sich treu zu seinem Namen bekannt. Das heißt, sie haben das Wenige, das sie hatten, treu für Jesus eingesetzt. Sich treu zu seinem Namen bekannt. Dort, wo sie Jesus hineingestellt hat, in ihrem Familienkontext, in ihrem Freundeskontext, in ihre Nachbarschaft, waren sie treu und haben das, was sie hatten, für Jesus eingesetzt. Ihn bekannt, seinen Namen bekannt. Auf Jesus gezeigt. Und was ich hier in dem Text sehr wichtig finde, sie haben sich treu zu seinem Wort, nach seinem Wort gerichtet. Immer wieder neu ist es spannend. Das Wort, die Bibel, Gottes Wort, wie wir es haben, sind wir ihm treu? Richten wir uns nach Gottes Wort? Dort, wo Menschen von Gottes Wort abweichen, es ist nicht mehr als Gottes Wort sehen, dann fängt Abfall vom Glauben an. Dann wenden sich Menschen automatisch weg von Gott, indem man Gottes Wort den Anspruch nimmt, Gottes Wort zu sein. Dreht man sich weg von Jesus und man fängt einen Prozess an, der immer weiterläuft. Wir sehen es in der liberalen Theologie, aber auch in anderen Bereichen, wo Gottes Wort niedergemacht wird, fängt man an, sich von Gott abzuwenden. Dort, wo das Gottes Wort in Frage gestellt wird, fangen Menschen an, weniger die Bibel zu lesen, weniger sich mit Gott zu beschäftigen. Und es beginnt ein Prozess, der ins Rollen gerät und irgendwann mal weg von Jesus führt. Natürlich ist jetzt die Frage, und nicht in 20 Minuten stand es im, habe ich Zeit, 20 Minuten stand es im Protokoll. Nicht in 20 Minuten klärbar, ist die Bibel vertrauenswürdig? Aber ich kann sagen, ja. Immer wieder dann, wenn ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ist die Bibel vertrauenswürdig, werde ich erschlagen von der Fülle an gefundenen Handschriften, von der Fülle an Überlieferungen. Textkritik, ein Stichpunkt. Menschen, wir sind so sicher, dass wir diesen Urtext exakt haben. Wir können so sicher sein. Neulich habe ich etwas herausgefunden, wo mich selber umgehauen hat. Immer wieder neu entdeckt man was. Die erste Übersetzung des Neuen Testamentes gab es 350 nach Christus ins Gotische. Das heißt, sie wurde nicht erst 350 nach Christus geschrieben, sondern sie hatte in der Zeit noch Zeit, sich zu verbreiten und bis nach ins gotische Land zu kommen und übersetzt zu werden. Und diese Übersetzung gibt es, die liegt im schwedischen Uppsala-Archiv, keine Ahnung. Dort in der Universitätsbibliothek liegt diese Übersetzung, diese Handschrift. Sehbar für jeden Wissenschaftler. Wenn man sich ernsthaft mit der Materie auseinandersetzt, muss man sagen, das ist ein historischer Fakt. Wenn es ein historischer Fakt ist, wie werte ich das dann aus? Es ist vertrauenswürdig. Das heißt, wir können treu sein dieser Schrift. Und was heißt es, wenn ich treu sein möchte? Wir hatten in der ITA, in meinem Studium, ein Motto, lesen, lesen, weiterlesen. Lesen, lesen, weiterlesen. Indem ich treu bin, lese ich die Bibel. Und ich mache euch immer wieder Mut, sie zu lesen. Ja, manchmal versteht man nicht immer alles. Manches braucht Zeit. Manchmal muss man wieder drüber lesen. Manchmal muss man mehrfach drüber lesen. Manchmal muss man einfach den Hut ziehen und sagen, ja, heute nicht, vielleicht in 2 Jahren. Spurgeon, der Prediger, hat einmal gesagt, wenn man mich aufschneidet, soll Bibel herauskommen. bisschen makaber. Aber genau so ist es. Treu sein. Wenn man mich aufschneidet, soll Bibel herauskommen. Wir können treu Gottes Wort folgen. Und dann stehen wir fest, wenn wir Gottes Wort treu folgen. Und wenn wir Anfeindungen, Gegenwind bekommen, dann weht es uns nicht um. Ich bringe noch mal ein Beispiel, selbst wenn es länger dauert. Als ich frisch beim Glauben war, da wusste ich nicht so viel. Und dann habe ich stolz mein Jesus-T-Shirt getragen. Und dann kam der Gegenwind. Aber ich hatte kein Fundament. Es hat mich umgehauen. Leute mich ausgelacht, beleidigt in der Schule wegen meinem Jesus-T-Shirt. Oh, das war eine Kappe, wenn man genau ausnehmen will. Ich habe da so Jesus drauf gehabt und die Leute haben mich ausgelacht. Das hat mich fertig gemacht. Heute wäre ich froh, für Jesus Namen leiden zu dürfen, weil ich die Schrift kenne und die Schriftstellen. Und es mir nicht mehr so wichtig ist, was andere Leute denken, weil ich mein Fundament in dem Wort Gottes habe. Und manchmal ist es toll, wenn man die Schrift gut kennt. Man hat für alles eine gute Aussage. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Sowas hilft, wenn man solche Aussagen drauf hat. Spaß beiseite. Aber wenn wir fest im Wort Gottes sind, dann können wir antworten. Wenn Fragen kommen, wenn wir treu zu Jesus stehen und Leute uns wegen unserem Glauben hinterfragen, können wir ihnen antworten. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie es gar nicht wirklich sind. Sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Feinde aus der Synagoge des Satans. Tatsächlich, wenn wir historisch zurückschauen auf die junge Gemeinde, ging die erste Christenverfolgung nicht von den Römern aus. Juden sind den Aposteln hinterhergereist, haben sie schlecht gemacht und verfolgt. Die erste Verfolgung, auch unter Paulus, ging von den Juden aus. Der jüdische Rat Sanhedrin hat die Leute ausgesandt, die Christen zu verfolgen. Und so scheint auch in Philadelphia es Juden zu geben, die die Gemeinde verfolgen. Und hier steht, Jesus wird die Feinde niederwerfen. Da könnte man ja triumphierend denken, die werden auf den Boden kriechen, vor mir niederwerfen, mir dienen. Das meint der Text aber nicht. Ich finde es nämlich spannend. Der Schlüssel liegt im Ende des Absatzes. Sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Das heißt, die Juden werden nicht einfach niedergedrückt, weil wir an so einen Gott nicht glauben, sondern Jesus wird diese Juden jedenfalls ein Teil davon, so steht es hier, einige Leute, umkehren lassen, hin zu Jesus. Das heißt, Juden aus dieser Synagoge werden messianische Juden, Christen. Jesus kann einen Feind um 180 Grad umdrehen und einen neuen Menschen aus ihm machen. Und Christen erkennt man daran, dass sie genau das unterstützen. Dass sie nicht ihre Feinden eins draufgeben. Ich weiß, Feind ist vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff. Ich fand es auch für mich, ich habe jetzt nicht direkt Menschen, die ich als Feinde bezeichnen würde, aber man hat Menschen, die man nicht so sehr mag, mit denen man nicht klarkommt. Und Jesus möchte nicht, dass wir auf diesen Feinden rumhacken. Jesus ist unser Vorbild, wir folgen ihm nach. Jesus hing am Kreuz unter Schmerzen und hat die Leute, die ihn gefoltert haben, hingerichtet haben, für sie um Vergebung gebeten. Und das ist unser Ziel. ein hohes Ziel, aber wir wollen Jesus ähnlicher werden und arbeiten darauf hin. Das fängt im Kleinen an. Wenn ich jemanden habe, mit dem ich nicht klarkomme, bete ich für ihn und nicht egoistisch, ich-zentriert. Die Liebe drängt uns, für ihn zu beten, für die Person. Ich kann euch sagen, wenn man Menschen hat, mit denen man nicht so recht zurechtkommt, es fängt genau da an. Wenn ich für diese Person bete, dann kommt Liebe. Und das soll unser Anspruch sein. Weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Das ist ein bisschen theologisches Streitthema, welches Versuchung das letztendlich meint, aber dass eine ganze, dass es die Versuchung, die Menschheit betrifft, denke ich, dass es, bin überzeugt, es ist die Versuchung der Endzeit. Und so macht Jesus wieder neu deutlich, wer ihm treu bleibt, der wird bewahrt vor diesen Stunden. Vor dieser Versuchung, vor dieser Herausforderung. Wer treu im Wort Gottes und in Jesus steht, der wird nicht nur ein festes Fundament haben, sondern den wird Jesus auch bewahren. So verheißt es hier Philadelphia, aber auch immer wieder neu uns im Neuen Testament. Da wäre das Stichwort Entrückung. Auch ein bisschen kompliziertes Thema, um das so kurz mal abzuhandeln. Aber Jesus verheißt uns, dass wir nicht in diese Stunde der Versuchung geraten werden. Wer ihm treu sein wird, den wird er davor bewahren. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nehmen kann. Jesus, komm bald. Leben wir in dieser Erwartung, dass Jesus bald kommt? Bald ist ein dehnbarer Begriff. Ich weiß, manchmal ist es herausfordernd. 2000 Jahre jetzt. Jesus, wann kommst du? Aber gerade in diesen 2000 Jahren wird Christi Gnade sichtbar. Und immer wieder neu sehen wir Aufbrüche, Erweckungen, Menschen, die zu Jesus finden. Wenn ich so zurückdenke, es ist gut so. Und wir leben in dieser Erwartung, Jesus kommt bald. Und Jesus kommt bald. Wenn Jesus heute Nacht wiederkommt, findet er dich wartend. Findet er dich wartend auf ihn, voll Freude auf den Bräutigam, so schreibt es uns die Bibel immer, als Vergleichsbild. Freuen wir uns so sehr auf Jesus, wie sich eine Frau über ihren Bräutigam freut. Dieser wartenden Haltung. Oder sind wir eher in dieser erwartungslosen Haltung? Und hier wieder sehen wir es. Halte fest, bleibe treu. Halte fest, denn Jesus kommt bald. Sonst, damit niemand dir den Ehrenkranz nimmt. Und ich finde es spannend, wenn dieser Ehrenkranz meint die Errettung, dieses Wort Heil, diese Rettung, diese Vergebung der Sünde. Und wenn jemand uns diesen Ehrenkranz nimmt, haben wir uns schon selbst von Jesus entfernt. Niemand von außen nimmt uns etwas, das wir festhalten, diesen Ehrenkranz. Wenn wir ihn festhalten, dann kann ihn uns niemand nehmen. Aber wenn wir ihn bereitwillig abgeben, dann ist er weg. Und wenn wir uns von diesem Ehrenkranz trennen, dann wird Jesus uns nicht wartend vorfinden. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und ihn mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben sein. Das ist die abschließende Verheißung in dem Brief. Als ich die zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, im Ernst jetzt, was ist das für eine abschließende Verheißung? Du wirst eine Säule sein. Eine Säule ist meistens dick und trägt auch noch die Last des Daches. Eine Säule zu sein. Und dann habe ich mehrfach drüber nachgedacht und dachte, eigentlich eine schöne Verheißung. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber eine Säule hat noch niemand geklaut. Sie ist fest, stabil, steht sie im Tempel des Gottes. Eine Säule ist für die Ewigkeit. Wenn man heute diese antiken Tempel anschaut, über Jahrtausende, was steht? Die Säulen, diese stehen noch. Die Säulen, weil sie unverwüstlich sind, fest. Auch hier wieder, wir können Gewissheit haben. Wir sind fest in Christus, wenn wir uns festmachen. Und dann kann uns auch niemand nehmen. Niemand klauen. Noch dazu stehen die Säulen nicht draußen. Das sind keine Vorhofssäulen, sondern Säulen in antiken Tempeln waren mitten im Tempel. Mitten in der Gegenwart Gottes. Bei Gott. Jetzt möchte ich euch noch so einen kleinen Fun-Fact mitgeben. Ob jetzt funny ist, weiß ich nicht. Aber diese Verheißung hat sich erfüllt. Denn wenn wir heute nach Philadelphia reisen, gibt es keine Kirche mehr. Aber die Säulen der Johannesbasilika, der ehemaligen Kirche vielleicht, wo diesen Brief erhalten hat, diese Säulen, nichts steht mehr, außer die Säulen der Johannesbasilika. Unverwüstlich in einem muslimisch geprägten Land stehen die Säulen Christi. Wie die Verheißung des Briefes schließt. Sie werden fest sein. Und dieser Name Gottes und der Name des neuen Jerusalems wird auf ihnen stehen. Früher war es tatsächlich so, dass in der Antike Namen auf den Säulen graviert waren. Und hier sehen wir, wer zu Christi gehört, der trägt sein Erkennungsmerkmal. Ich gehöre zu ihm, wie eine Besitzmarke. Ich bin Teil Christi. Ich bin Teil seiner neuen Stadt. Was für eine grandiose Verheißung. Aus dem anfänglichen, naja, Säule, wird eine, ja, Säule. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und so schließt der Brief. Hört darauf, was Gottes Geist euch sagt. Im Wort Gottes, in der Predigt, Gebet, hört darauf. Seid verwurzelt. Ich möchte es nochmal betonen. Wie ein Baum, seid verwurzelt im Wort Gottes. Dann weht euch kein Sturm um. Ich schließe mit einem Gebet.